Starke Kinder brauchen starke Eltern. Der Podcast, der dabei begleitet, wie Kinder zu starken Menschen heranwachsen, um all ihre Potenziale zu entfalten. Es braucht dafür nur eins. Es braucht starke Eltern. Dieser Podcast begleitet dabei, Stärken zu erkennen und zu leben, damit Kinder ihre ebenso sehen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg unserer Kinder.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starke Kinder brauchen starke Eltern, der Podcast, der dich dabei begleitet zu wachsen, damit dein Kind wachsen kann. Mein Name ist Fritzi Quiel, ich bin Mutter zweier Kinder, Lerntherapeutin und ich begleite Eltern und ihre Kinder beim Entdecken ihrer Stärken. Denn die brauchen wir, um Erfolg zu haben. In dieser Folge widmen wir uns dem Thema Angst. Gerade in Prüfungssituationen ist Angst hinderlich. Caroline und ich haben uns eine Expertin eingeladen, die uns hoffentlich alle unsere Fragen zur Angst beantworten wird und Tipps für uns Eltern, aber auch die Kinder hat, wie wir eben damit umgehen können. Hallo Caroline, hallo Nadja.
Hallo.
Hallihallo. Angst. Angst ist nach Lexikon der Psychologie ein emotionaler Zustand, der gekennzeichnet ist durch Anspannung, Besorgtheit, Nervosität und Furcht vor zukünftigen Ereignissen. Angst zeichnet sich durch eine starke körperliche Reaktion aus. Das autonome Nervensystem setzt Adrenalin frei. Genauso viel, um den Körper dazu zu bringen, wegzurennen, sich zu verteidigen und zu überleben. Man ist wachsam, reagiert schnell, das Herz schlägt schneller, die Atemzüge werden kurz und flach. Der Mensch löst so ihm unbekannte Situationen normalerweise und entkommt ihnen dadurch. Sei Dank. Angst kann aber auch ohne klares Objekt und klaren Bezug sein oder auch in wenig gefährlichen und unbekannten Situationen auftreten, nämlich im Alltag, auf dem Weg zur Schule zum Beispiel. Normalerweise ist das ein Ort fürs Lernen in Gemeinschaft und Freundschaft. Laut Bella-Studie des Robert-Koch-Instituts sind 10% der Kinder und Jugendlichen von solch schulassoziierter Angst betroffen. Grund genug, sich damit zu befassen. Noch einmal in die Runde. Hallo Nadja, du bist heute unser Gast zu diesem Thema. Du bist Erzieherin, psychologische Beraterin und Familiencoach mit eigener Praxis in Kirchheim, nicht wahr?
Ja, das stimmt.
Schönen Hessen, oder?
Ja, genau, im schönen Hessen.
Und um dich besser kennenzulernen, bist du auch Teil unseres Steckbriefes. Wir haben einen kleinen SKBSE-Steckbrief vorbereitet. Starke Kinder brauchen starke Eltern. Und ja, wir legen mal los. Liebe Nadja, wie ist dein vollständiger Name?
Mein vollständiger Name lautet Nadja Puscher.
Mhm. Und wann hast du Geburtstag?
Ich habe am 15. Mai Geburtstag.
Mhm, du bist also ein Stier. Ich interessiere mich für Sternzeichen. Deine Haarfarbe ist?
Braun.
Mhm. Deine Augenfarbe?
Auch braun.
Hast du Kinder?
Nein, also keine eigenen. Ich betreue jeden Tag 25 in meiner Kindergruppe.
Ah ja, okay, 25 Kinder. Ich schreibe es hin. Hobbys?
Hobbys sind ja meine Tiere, also meine zwei Hunde. Ich fahre gerne Fahrrad im Sommer. Mhm. Ansonsten bin ich viel im Wald unterwegs und in der Natur.
Mhm. Welche Superkraft hättest du, wärst du ein Superheld?
Oh, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich bin ein sehr geduldiger Mensch, also von daher.
Ich finde das, also abwarten, wenn du Geduld hast, das ist eine Superkraft, definitiv. Welche drei Dinge nimmst du auf eine Insel mit?
Mein Mann und meine beiden Hunde.
Oh, ja, sehr gut, gute Antwort. Welchen Film hast du als letztes gesehen?
Oh, ich bin tatsächlich gar nicht so der Fernsehmensch, aber wenn ich mal Fernsehen gucke, dann mag ich gerne Tatort.
Ah ja, okay, was magst du gar nicht?
Unpünktlichkeit, Lügen, Intrigen, ja, das ist so das, was ich gar nicht mag.
Und vielleicht werde ich mal, würdest du wie verlängern den Satz?
Vielleicht werde ich mal ein kleines Häuschen an der Nordsee besitzen und dort mein Leben verbringen.
Wunderschön. Ich weiß, wer deine Nachbarin ist.
Ich.
Genau.
Sehr gut.
Die letzte Frage, ein kleines Zeichen. Also die Kinder machen da ihren Fingerabdruck hin. Welches Zeichen hinterlässt du dieser Welt? Was für eine Spur?
den Regenbogen. Oh. Bunt, voller Hoffnung.
Ja. Schön. Ja, ich kann mir richtig schön vorstellen, dass du ihn bunt malst. Voll schön. Ich hoffe, es geht dir gut. Fühlt ihr euch gut, ohne Angst? Denn jetzt beschäftigen wir uns damit eine ganze Stunde lang. Wie geht's euch?
Ach ja.
Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist keine Angst, es ist ja so ein positiver Stress.
Ich glaube, den haben wir tatsächlich alle so ein bisschen. Also ich auf jeden Fall auch. Aber vielleicht, ich würde gerne eine Frage noch einschieben, bevor wir richtig loslegen mit der Angst. Wie bist denn du, Nadja, überhaupt dazu zu kommen, dich mit diesem Thema zu befassen? Weil das macht man ja alltäglich jetzt nicht vielleicht als Otto-Normalverbraucher so häufig. Es sei denn, man ist betroffen.
Ja, also zum einen begegnet mir Angst natürlich tagtäglich als Erzieherin. Also Kinderängste gibt es immer. Und ich selber war tatsächlich auch betroffen von Ängsten und auch Panikattacken. Meine Eltern sind vor etwa 5 Jahren gestorben und das sind natürlich auch, ja, Einschläge ins Leben, die dazu geführt haben, dass ich auch unter Panik und Ängste gelitten habe. Und da habe ich mich natürlich auch sehr umfassend mit dem Thema beschäftigt.
Das verstehe ich.
In der Arbeit in der Funktion als psychologische Beraterin begegnen mir immer wieder Klienten, die Ängste haben. Also nicht nur Panik oder extreme Ängste, sondern auch Besorgnisse oder Angst um die Entwicklung der Kinder oder Selbstängste, finanzielle Ängste. Also Angst spielt immer mal wieder eine Rolle.
Wie definiert ihr Angst eigentlich? Es gibt ja so viele Abstufungen, wie Nadja eben auch schon gesagt hat. Es geht los mit einer Sorge oder vielleicht, ehrlich gesagt, wenn ich meine Kinder sehe in der Schule, die ich betreue, sagen viele, ich habe keinen Bock. Ja, da denke ich immer so, das ist doch schon die erste Vermeidungsstrategie. Ist da vielleicht auch mehr dahinter? Willst du dich der Angst nicht stellen oder der Schwierigkeit? Ja, also es geht vielleicht los mit Abneigung, dann Furcht. Dann richtig Vermeidung, dann irgendwie körperliche Reaktion dazu, bis dann hin zur Panik. Ne? Also nochmal zurück, über welche Angst sprechen wir? Was ist Angst?
Ja, also jeder hat ja von uns Ängste und es ist ja erstmal auch ein ganz normales Gefühl. Also so wie es ja am Anfang auch schon gesagt wurde, Ängste bewahren uns vor Gefahren, womöglich auch vor Lebensgefahr, sonst würde vielleicht jeder irgendwo runterspringen und wäre sich gar nicht dessen bewusst, was da passiert. Aber natürlich, wenn diese Ängste ständig da sind und man sein normales Leben oder seinen normalen Alltag nicht bestreiten kann, dann nimmt das Gefühl Angst einen sehr, sehr großen Teil im Leben ein. Und da gilt es natürlich drauf zu schauen, woher kommen denn die Ängste oder woher kommt die Angst? Und was kann ich dagegen tun?
Vielleicht können wir ja noch mal Panik und Sorge so ein bisschen unterscheiden. Wo gibt es da den Unterschied? Oder kann man das irgendwo klar abgrenzen? Bedingt eine Angst oder eine Sorge die Panik? Wie empfindest du das?
Also Sorgen machen wir uns ja immer mal wieder. Ne? Also finanzielle Sorgen, die ja vielleicht im Moment auch häufig sind durch steigende Kosten oder man ist besorgt wegen des Kindes, die Schulleistung oder geht es meinem Kind gut, hat es gute Freunde. Das sind ja eher so negative Gedanken, die man hat, so die Sorgen. Und die Angst ist dann so die Steigerung von den Sorgen oder von dem Besorgnis. Und die Panik ist natürlich dann der Extremfall.
Wo man dann nicht mehr selber Herrin seiner selbst ist, so quasi, ne? So die absolute Grenze irgendwo. Ich kenne das auch von mir. Ich habe auch früher Panikattacken gehabt, in der Zeit von einer schwierigen Trennung, sag ich mal. Und da war Panik oder Angst definiert dadurch, dass ich in so einen Teufelskreis quasi mich gedacht habe. Ne? Und jegliche Ablenkung war wirklich schwer. Also es hat sehr lange gedauert, bis ich selber wahrgenommen habe, okay, jetzt ist es Angst das passiert, mein Nervensystem läuft jetzt einem bestimmten Konzept entlang und ich kann jetzt einfach nur Ruhe bewahren. Du atmest jetzt, es geht vorbei und so. Das hat mich dann runtergebracht, aber quasi, dass ich da was machen konnte. Also mein Gehirn war einfach auf
Notfallprogramm.
Genau, Notfallprogramm und die Intelligenz eines Huhnes, so ungefähr, ja. Also ich hätte nicht mal meinen Namen sagen können in manchen Situationen.
Denk ja, aber ich, das sind ja die Muster, also, die uns geblieben krass. Sind von irgendwann, Blackout. Um uns eben zu schützen. Weil was nutzt uns unser Intellekt, ja, mhm. unser hohes Wissen, wenn ja. das Feuer, ja. das Haus brennt, der Säbelzahntiger vor uns steht oder. Dann haben wir müssen reagieren und irgendwie die Flucht ergreifen oder was auch immer gerade das probate Mittel ist. Ne? Und das heißt, Intelligenz... Cool. haben wir dann nicht mehr. Egal wie schlau wir sind, wir können unseren Kopf so nicht benutzen. Und das ist ja dann das große Problem, wovor wir als Erwachsene in einer prüfungsähnlichen Situation stehen oder die Kinder eben in der Schule, wenn sie ja etwas machen müssen, was ihnen eben ja nicht behagt und nicht lieb und teuer ist. Ne? Also da braucht es, glaube ich, wirklich das ernste Annehmen auch dafür, oder? Nadja, für die Situation?
Ja, also... Man muss auch damit lernen, dass Ängste ein Teil von mir sind. Ne? Mhm. Also die sind da, aber die sollen mich nicht kontrollieren. Ich nehme sie an, aber ich bin nicht meine Angst. Also ich bin ja trotzdem eine Person. Und ganz wichtig ist dann natürlich, in sich reinzuhorchen und sich zu fragen, ja, woher kommt das denn? Und Kinder können das natürlich nicht. Sie brauchen unsere Hilfe, unsere Unterstützung. Und deswegen ist es wichtig, dass Eltern oder auch Bezugspersonen, in dem Fall Erzieher, Lehrer oder was da alles noch eine Rolle mitspielt, dass die auf die Kinder eingehen und die Angst sehen und auch das Kind mit seinen Ängsten trotzdem wertschätzend behandeln.
Mhm, aber das wie sollen ErzieherInnen und LehrerInnen Kinder in akuten Angstsituationen bemerken bei 26 plus Kindern oder wie viele da im Klassenraum auch sind? Ne?
Das ist ja nicht immer gleich ersichtlich. Ne? Also das ist ja so, dass solche Kinder ganz still sind, sich vielleicht mündlich nicht gerne beteiligen oder auch sich etwas zurückgezogen benehmen, also wenig Freunde oder soziale Beziehungen oder Kontakte pflegen, weil sie eben merken, mit mir stimmt irgendwas nicht. Häufiger Fehlzeiten aufweisen, weil halt die Kinder sich schlecht fühlen, Kopfschmerzen, Übelkeit, also diese körperlichen Symptome, die dann irgendwann auch noch mit dazu kommen. Zu der Angst. Natürlich hat nicht jeder Mensch das Gespür oder die Empathie, sich dann ja in dieses Kind reinzuversetzen oder nachzufragen. Aber ich denke, da draußen sind ganz viele Pädagogen, die das sehen. Und da wäre es natürlich super, wenn man da auf das Kind einen Schritt zugeht.
Ist manchmal auch aggressives Verhalten eigentlich Angst?
Das kann natürlich Kompensation sein, ne? Dass Kinder dann halt wütend werden. Also sie sind einfach mit sich selbst unzufrieden. Also sie spüren, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und da kann sich auch eine Autoaggression entwickeln, also auch gegen sich selbst. Mhm. Dass man sich selbst verletzt oder halt andere haut, tritt, beißt. Also man sieht das ja auch bei Kleinkindern, die jetzt noch nicht sprechen können, die noch nicht sagen können, was los ist, die können sich ja auch nur über die hauen, treten, beißen, über diese Kommunikation.
Aber das sind ja auch eigentlich wiederum nachvollziehbare Muster, die wir ja kennen. Ne? Weil wenn wir ja unter Stress stehen, sei es jetzt schon wirklich Angst oder zumindest wirklich gestresst sind, dann, also ich merke das körperlich, also wie gesagt, ich habe Diabetes und wenn ich unterzuckere, gerät mein Körper unter Stress. Und mein Gehirn kann in diesen Momenten nicht zwingend immer adäquat handeln. Und ich neige dann unter anderem tatsächlich auch zur Aggression. Ich kann nichts dagegen machen oder dagegen anzukämpfen, erfordert wieder ein hohes Maß an Selbstkontrolle. Aber da will ich dann, also mein Fokus ist dann Essen. Und alle, die mir dabei im Weg sind, die stören, die werden beiseite geschoben. So, mehr oder weniger freundlich. Also das kann wirklich, also es ist nicht schön, aber... Ach, ich kann nichts machen. Mein Gehirn an der Stelle kann nicht vernünftig handeln, als es sonst. Und ich glaube, das Kind, was ja dann auch aggressiv wird, was soll's machen, ne? Irgendwie. Also es ist ein Muster, was es vielleicht auch gelernt hat, was dann funktioniert. Weil wenn ich laut werde oder vielleicht rumbrülle, rumschubse, irgendwas durch die Gegend schmeiße, ja, dann lassen die mich halt in Frieden.
Ja, man ist halt auch als Erwachsener schnell dabei und bewertet solches Verhalten, ne? Oder wertet es auch ab, anstatt zu gucken, ja, was verbirgt sich denn jetzt eigentlich dahinter, ne? Was ist denn da los? Man nimmt ja erstmal nur das wahr, was man sieht. Oh, der ist haut jetzt oder der ist schlecht drauf oder Mensch, was ist denn da jetzt passiert? Wie kann der denn so reagieren? Aber es wird halt nicht näher nachgeforscht. Das ist meistens dann nur so oberflächlich, weil in der Gesellschaft muss man halt oftmals einfach auch funktionieren und sich unterordnen und anpassen. Gerade in einer großen Klasse oder auch im Kindergarten, ne, wo viele Kinder einfach sind und jeder seine Bedürfnisse hat. Es ist schwer, jedem gerecht zu werden.
Das Bewerten tatsächlich, das ist ja auch etwas völlig Normales, was wir tun. Aber ich glaube, was man dazu ja machen kann, ist, wenn man sich dann so ein bisschen zu sensibilisieren, also nicht nur die Lehrer, sondern jeder Einzelne von uns ja auch und auch die Eltern zu sensibilisieren, dass ich vielleicht bemerke, wann ich irgendwelche so Standardfloskeln vielleicht raushaue, die ja von wegen jetzt hab dich nicht so, hab doch keine Angst, jetzt mach doch mal und geh. Also, ne, sind die Dinge, wie wir vielleicht groß geworden sind oder vielleicht unsere Eltern, wir sind ja alle ungefähr gleich alt, also unsere Eltern eher noch so groß geworden sind mit solchen Sachen als wir vielleicht oder jetzt unsere eigenen Kinder. Also da, glaube ich, fängt es wieder an, ne, bei uns selbst uns zu sensibilisieren, wie wir dann auch reagieren.
Sind die Ängste der Kindern, ähnlich wie die Ängste der Erwachsenen oder erleben vielleicht Kinder die Angst diffuser, in ihnen und die Erwachsenen können die Angst besser zuordnen? Oder ist das Quatsch und jeder ist da anders?
Ja, es gibt natürlich da Unterschiede. Kinderängste sind ganz anders als bei uns Erwachsenen. Natürlich sind die ähnlich, aber Kinder haben jetzt oftmals Angst vor, ja, Monstern unter dem Bett oder sie trauen sich nicht in den dunklen Keller zu gehen, weil da ja irgendwo was in der Ecke stehen könnte. Das kann natürlich bei uns Erwachsenen auch der Fall sein, ne? Aber das sind doch so eher Ängste von Kindern oder sie können nachts nicht schlafen und suchen halt dann die Nähe zu den Eltern, weil sie einfach ja die Wärme und die Geborgenheit brauchen. Und wir Erwachsene, wir haben halt einfach zu viele Gedanken in unserem Kopf. Wir denken ja so viel am Tag, auch so unbewusst, ne? Also ganz viele Sachen laufen ja bei uns so im Unterbewusstsein. Und das steuert uns aber enorm. Also 90% von unserem Tun wird über das Unterbewusstsein gesteuert. Und da sind natürlich ganz viele Sachen, Gedanken, Ängste, Sorgen. Und das ist natürlich viel, viel komplexer, das Denken von uns Erwachsenen als von Kindern. Ne? Ist eher so noch rationaler. Bei Kindern ist es halt dann erstmal nur dieses Konzentrieren auf den Moment. Und wir Erwachsenen denken dann schon wieder weiter.
Kinder haben da eventuell den Vorteil, dass sie dann einfach weinen können in der Öffentlichkeit und Erwachsene müssen das dann vielleicht, denken sie, dass sie das müssten, ihre Emotionen, Traurigkeit, Tränen irgendwie so unterdrücken und welche dann irgendwann anders herausbrechen oder vielleicht ja diffuser irgendwo im Unterbewusstsein hängen bleiben.
Ja, wir unterdrücken ja ganz oft unsere Gefühle, also nicht nur Ängste, sondern generell Gefühle, weil man es auch vielleicht in seiner Kindheit oder Jugend ja nicht so gelernt hat. Also gut, jetzt ändert sich vielleicht auch das Denken in der Gesellschaft und man ist viel offener geworden, damit umzugehen. Aber früher war es ja so, dass zum Beispiel Jungs ja nicht
Genau.
weinen sollten, sie sollten den Starken spielen und stell dich nicht so an und ein Indianer kennt keinen Schmerz. Also das sind ja auch alles Sachen, die so eingebläut wurden und das festigt sich natürlich, ne? Oder man wurde gehänselt, ach, die heult schon wieder und ne, das sind ja halt alles so Erfahrungen und das nehmen wir halt alles mit in unser ganzes Leben und man erinnert sich dann halt auch an solche Momente und das
Und
prägt.
es prägt auch
Und
länger, ne? Als nur, es hört ja
deswegen.
nicht auf. Es begleitet uns ja dann auch ein Stück weit als Erwachsener. Aber Angst ist nicht gesellschaftstauglich. Noch nicht, leider.
Ja, also weniger. Natürlich ist das jetzt so ein bisschen, also ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen Umdenken im Moment in der Gesellschaft. Also man ist viel offener geworden, was Gefühle betrifft oder auch was die Persönlichkeit betrifft, ne? Man ist offener geworden gegenüber Individuen. Und ich glaube, da tut sich gerade was. Aber wenn man jetzt mal so 20, 30 Jahre zurückgeht, da war das natürlich auch verpönt. Hm,
das stimmt.
Also Angst zu haben. Also man kann doch keine Angst haben. Also da zeigt man ja Schwäche. Also man weint doch jetzt.
Habt ihr sowas erlebt als Kind? So eine Sprüche tatsächlich noch, so eine Aussagen, die lieb gemeint sind, aber...
Also ich bin eigentlich in einem sehr emotionalen Haushalt groß geworden. Wir waren fünf Mädels, meine Mama, meine Oma und meine zwei Geschwister, zwei Mädels noch. Aber wenn ich zum Beispiel schlecht geträumt hatte, hat meine Mutter das eher abgetan. Sie hat auch dann schon mal von deine Befindlichkeiten gesprochen. Und das fand ich wirklich immer sehr, sehr, sehr gemein. Da habe ich mich null verstanden gefühlt. Und das hat auch ein bisschen verletzt. Und da muss ich sagen, war ich sehr enttäuscht. Aber dann habe ich im Freundeskreis dann nach diesem emotionalen Umfeld gesucht und wurde auch fündig. Also das wäre so meine Geschichte.
War bei uns glaube ich auch. Ich glaube, Schwäche zeigen oder das Eingestehen, dass man vielleicht schwach ist oder Hilfe braucht oder Unterstützung, ist in meinem Elternhaus eher ein Zeichen von Schwäche. Ich glaube, sie sehen das persönlich nicht so. Sie haben dann eine ganz andere Wahrnehmung, aber für mich kam das immer so rüber. Und im Gegenteil, ich sehe das ja eher als große Stärke zu erkennen, dass ich irgendwo vielleicht nicht weiterkomme, dass ich irgendwo ja ein Problem habe und mich dem stelle. Das sehe ich eher als wirklich große Eigenschaft an, als grundsätzlich so, ich habe keine Probleme, alles gut. Ne? Das heißt, wir Eltern, die Lehrer, die Erwachsenen haben, ach, wie immer eine ganze große Verantwortung, ob wir unser Kind in seiner Angst negativ beeinflussen können, indem wir es vielleicht fördern mit solchen blöden Sprüchen und sie dadurch vielleicht eher von uns schieben, als ja, sich uns weiter zu öffnen und zu verstehen.
Ja, also Kommunikation macht da natürlich, spielt da eine sehr große Rolle auf jeden Fall. Und ich glaube, manchmal ist es auch noch nicht mal böse gemeint von Eltern oder von unseren Mitmenschen. Das sind einfach so automatisierte Floskeln, die man so sagt. Also man denkt da manchmal vielleicht auch gar nicht drüber nach. Also das passiert dann einfach. Man hat es vielleicht selbst schon mal gehört in seiner Kindheit oder im Umgang mit den Mitmenschen und man gibt das automatisch weiter. Aber wenn man sich dann erstmal bewusst macht, was habe ich denn da jetzt eigentlich gesagt? Was bewirkt denn das vielleicht bei meinem Gegenüber? Also egal, ob das jetzt Kind ist oder Erwachsener. Dann merkt man erstmal, hoppla, ich kann natürlich auch mit meinen Aussagen oder mit meiner Kommunikation auch ganz viel Verletzendes sagen.
Ich habe das auch, so wie Fritzi, als großes Reichtum eigentlich dann in mir empfunden, weil Leute, die Angst haben sehr viel Fantasie, sind kreativ, sind empfindsam, sind empathisch, ja, weil sie natürlich selber sich mit den Gefühlen auseinandersetzen müssen, die sie so überwältigt. Und deswegen ist das eigentlich ein großer, großer Schatz. Und wenn man auf Verständnis trifft und jemanden an der Seite hat, der aufmerksam zuhört und vielleicht sogar Fragen stellt und Zeit hat, sich damit zu beschäftigen, ist einem Angstpatienten oder einem in einer Angstsituation einem Menschen sehr geholfen und es kommt definitiv zurück, weil derjenige wird dann auch bei dem anderen, der geholfen hat, sitzen und zuhören. Also ist ein Geben und Nehmen.
Ja, das ist eigentlich ein super Gedanke, weil wenn man natürlich jetzt ein Kind hat in der Klasse, was Angst hat und man kann da hingehen und sagen, hier, ich sehe dich, du hast Angst, dir geht's gar nicht gut, soll ich dir mal was erzählen? Mir ging es auch mal so. Und da ist gleich eine Verbindung da, gleich eine Verbundenheit, weil das Kind merkt, ich bin ja gar nicht alleine damit. Es gibt ja noch mehrere Leute, denen es so geht. Ich bin nicht alleine. Und das macht natürlich ganz viel aus.
Ich würde gerne ein bisschen was Praktisches für zu Hause haben. Also wir haben jetzt festgestellt, wir dürfen uns dem Ganzen öffnen, ja, und auch die Eltern dürfen sich der Angst des Kindes öffnen oder sollten auch genauer hinschauen, genauer beobachten und sich dem annähern in vollem Vertrauen. Aber es ist natürlich auch mitunter gar nicht so einfach nach so einem vollen Alltag, wenn die Kinder vielleicht reden wollen und man eigentlich als Elternteil gar nicht mehr kann. Hast du vielleicht da eine schöne Idee, wie es einfacher ist, solch Thema der Gefühle, der Angst im Speziellen irgendwie in den Alltag einzubauen, um ein ängstliches Kind vielleicht ein bisschen die Angst zu nehmen und Angst oder Gefühle mehr Raum zu geben?
Natürlich ist es von Anfang an wichtig, in der Familie über Gefühle zu sprechen und auch ganz offen und ehrlich miteinander umzugehen. Das ist schon mal die Basis. Und wenn man da sein kann, wenn man das Kind trösten kann und es begleiten kann in seinen Gefühlen. So im Alltag, wenn man jetzt wirklich ein Kind hat, was in der Schule Ängste hat, ist es immer ganz schön, wenn man da mit positiven Glaubenssätzen arbeiten kann. Da könnte man zum Beispiel ein kleines liebevolles Zettelchen mit in die Brotdose stecken, wenn gerade eine Klausur ansteht, wo da drauf steht: Du schaffst das schon, ich glaube an dich. Und dass das Kind sich trotzdem angenommen fühlt oder wertvoll fühlt, egal welche Note da jetzt rauskommt. Also ich glaube, das ist auch in dieser leistungsorientierten Gesellschaft noch so ein zusätzliches Problem. Wir denken immer, wir sind etwas wert, wenn wir was leisten. In der Schule geht es nun mal um Leistung, das ist so. Aber man darf nicht dann dieses Thema Leistung noch zu Hause so ganz, ganz groß machen. Also man ist halt auch wertvoll, wenn man jetzt ja keine Eins oder
Aber
Zwei schreibt.
da fällt mir noch eine schöne Idee auch zu ein, was ich gerne den Eltern, aber auch den Kindern mitgebe. Also ich habe ja hier öfter Kinder auch sitzen, die vielleicht Gott sei Dank noch keine Angststörung haben, aber die durchaus mit dem Fach Mathematik zum Beispiel ein bisschen negativ behaftet sind, weil da schlechte Erfahrungen gemacht wurden, weil Mathematik einfach grundsätzlich schwerfällt. Da muss doch nicht mal der Lehrer doof sein oder so. Aber Mathe fällt einfach schwer, die eine Rechenschwäche beispielsweise haben. Und da tatsächlich, um auch da die Angst oder vor dem Versagen, vielleicht die Kinder ja oft dann auch haben, zu nehmen, weil die Erfahrung ja immer gemacht, sie wurden ja immer bestätigt darin, ich kann das nicht, es klappt nicht, es geht nicht. Also warum soll es besser werden? Dass man da beispielsweise, das mache ich gerne, mir ist dann relativ egal in der nächsten Arbeit, die geschrieben wird, was rauskommt. Aber die Aufgaben, die das Kind schafft, weil es sonst vielleicht nie alles schafft, aber die Aufgaben, die es schafft, wenn es dann auch richtig ist. Und das ist für die, das können die gut tragen. Ey, das ist doch großartig. Das heißt, ich habe etwas zu Ende gebracht und ich kann zeigen an der Stelle, ich kann das. Weil, wenn wir ehrlich sind, wenn wir wirklich ein Kind haben, was arge Probleme hat in einem Fach, wir können nicht blitzheilen. Das funktioniert nicht. Dass da sich etwas verändert, ist ein längerer Prozess. Also muss man sich kleine Meilensteine setzen. Und wenn es nur der Weg erstmal zur Arbeit ist, dass man sich jeden Tag hinsetzt und jeden etwas macht, und damit ja auch schon Sicherheit geben kann. Und darum geht es, glaube ich, auch, eine Sicherheit zu vermitteln. Ich finde, das ist ja auch schon eine große Leistung für diese Kinder. Oder selbst an dem Tag in die Schule zu gehen, wo man vielleicht doch dann eher sagt, ah, ich habe Bauchweh, ich bleibe zu Hause. Auch das, finde ich, ist für diese Kinder ein riesengroßer Schritt, der gefeiert werden darf, unabhängig von dem, was da eben als Schulnote rauskommt. Weil ich glaube, der Prozess ist ein längerer, um aus so einer Angstschleife auch wieder rauszukommen, oder?
Ja, das
Hast
denke ich
du da
auf jeden Fall
Erfahrung?
auch so.
Ich meine, ich werde gerne gefragt, naja, wie schnell können sie denn, ne? Wann ist denn das Problem gelöst? So, und ich sagte immer, schwierig. Wie ist es? Gibt es so Erfahrungswerte, wo du sagen kannst, man kann schon in einer gewissen Zeit durchaus Fortschritte, egal wie groß dieser Fortschritt ist, auch bringen?
Also ja, weil wenn die Eltern bereit sind, auch ein bisschen was daran zu ändern, dann sind Erfolge sehr schnell sichtbar. Wenn wir das jetzt mal an deinem Beispiel festmachen wollen, wenn die Mama zu dem Kind sagt, du, ich glaube an dich und ja, ich weiß, du hast heute Bauchschmerzen, aber wir schaffen das und ich bin bei dir. Und nach der Klausur, wenn man dann auch nochmal das Lob oder die Wertschätzung ausspricht und sagt, ich fand es richtig klasse, dass du trotz deiner Bauchschmerzen heute in die Schule gegangen bist und hast die Klausur geschrieben. Egal, was da jetzt rauskommt, ich bin für dich da. Und ne, also das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und wenn Eltern da bereit sind, dann ist natürlich der Erfolg viel schneller, weil dann das Selbstwertgefühl des Kindes gestärkt wird. Und je stärker das Selbstwertgefühl ist, ist natürlich auch die Angst geringer. Also das ist ja wie so eine Waage, sage ich mal, ne? Wenn man sich so eine Waage jetzt vorstellt, hat da die Angst, die sehr schwer ist, und das Selbstwertgefühl auf der anderen Seite, was ganz, ganz klein ist, dann ist natürlich das ist unausgeglichen. Aber je mehr auf die Selbstwertgefühlseite gepackt wird, desto schwerer wird das oder stärker wird das Selbstwertgefühl und die Angst wird leichter ertragbar. Und da kann man Eltern natürlich ja, nur sagen, dranbleiben und alles dafür tun, dass es dem Kind gut geht.
Stellen wir uns vor, wir haben jetzt die Eltern da und ich muss ihnen etwas sagen. Was sage ich da? Sei nett und habe Zeit für deine Kinder. Es wird schon vorbeigehen. Es ist okay. Dein Kind schafft das. Oder was soll ich tun? Also wie befähige ich da die Eltern loszulassen, die ja wahrscheinlich auch unter Druck stehen, welche die Angst überhaupt erst so eingeleitet und angeschoben hat? Ja, es wäre schön, hätte ich da in solch einer Situation einen Satz oder so, welchen ich den Eltern sagen kann. Also kannst du mir da einen Tipp geben, was ich ihnen mitgeben kann? Ich weiß nicht, eine Geste, Worte, was es leichter macht für die Eltern, die ein Kind haben in solcher Situation?
Ja, ich glaube, leicht ist es nie. Also und natürlich muss man ja das auch immer ein Stück weit wollen. Also ich merke es ja auch hier in meiner Arbeit als Beraterin. Es sind ja meistens auch Leute, die sind schon ein Stück von dem Weg selbst gegangen. Also die haben ja schon dieses Bewusstsein von sich aus. Und bei denen ist es so, wenn der Weg so ein bisschen angefangen wurde, die können da auch weitergehen. Das hat natürlich was mit der Persönlichkeit zu tun, mit dem Charakter. Und nicht jeder kann das auch. Nicht jeder ist empathisch und auch nicht jeder möchte das. Das kann man auch ganz schlecht pauschalisieren.
Ich kenne auch jemanden, die hat gesagt, wie, ja, ich habe Ängste, aber ich muss mich nicht mit dem beschäftigen. Ich so, ah, okay, das ist ja mal ein Ansatz. Das will auch tatsächlich nicht jeder, weil was könnte da noch kommen? Ich bin so zufrieden und dann lebe ich damit. Ja, also wenn es jetzt nicht so einschränkt im Leben mit irgendwelchen Zwängen und Phobien, die richtig gehend einschränken, dann gibt es auch welche, die sagen, ist okay. Traurig ist es natürlich, wenn man Kinder beobachtet, die vielleicht Ängste auch von den Erwachsenen und von den Eltern übernommen haben. Da denke ich, sind die Eltern sehr hinterher, das zu lösen oder nicht oder gerade nicht. Jetzt bin ich mir selbst unsicher. Vielleicht
ist die Frage, ob du es wahrnimmst als Elternteil. Also ich hab eine Freundin, die hat durch ihre Mutter gelernt, im Dunkeln nicht rauszugehen. Mhm. Die hat Angst. Ich weiß nicht, ob es heute jetzt auch noch so ist, aber als wir junge Erwachsene waren, ist sie im Dunkeln nicht rausgegangen. Mhm. Also das hat sie, es gab keinen wirklichen Grund für sie, da eine Angst zu haben, aber sie hat es gelernt von ihrer Mutter.
Oh,
so,
ja.
Also von daher, glaube ich, haben wir da natürlich, können wir das schon verstärken, aber wie gesagt, nie mit Absicht. Aber ja, wir können lernen. Oder wir lernen ja grundsätzlich am Modell.
Wenn vielleicht auch das Kind so eine Persönlichkeit ist, die sagt, ich muss mich nicht mit meinen Ängsten beschäftigen, dann ist es vielleicht auch hilfreich, wenn man, ich weiß nicht, bestimmte Geschichten, bestimmte Filme guckt oder liest, sodass man immer mal wieder quasi spielerisch einbaut, dass man darüber reden kann, ja, also Räume schafft, wo man drüber reden kann oder auch basteln, malen, wenn die Kinder kleiner sind, auch mal über die Bilder sprechen. Normalerweise kriegt man sie ja immer geschenkt und dann sind sie da irgendwo, aber hey, lass doch mal auch genau drüber reden, warum jetzt so viel Schwarz da auf diesem Bild ist. Man muss es ja nicht übertreiben, aber es kann schon auch ein Türöffner sein zu den Seelen der Kinder und über die Ängste zu reden, ne?
Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, weil es mir selbst auch geholfen hat, ist halt Meditation oder Atemübungen. Also ich habe das früher auch immer verpönt und habe gedacht, warum soll mir das helfen? Meditation, so ein Quatsch. Was will ich damit, ne? Aber ich habe mich ja dann auch intensiv damit beschäftigt, mit solchen Dingen. Und ich habe gemerkt, so Atemtechniken tun mir unheimlich gut. Stressabbau und auch so zu mir selbst zu finden. Und ich denke, auch Kinder können schon solche Sachen machen. Also es gibt ja für Kinder auch Traumreisen.
Ne? Ja, Fantasiereisen
und so. Ja, genau. Kinder-Yoga und so weiter. Einfach, um auch mal so den eigenen Körper kennenzulernen. Weil vieles funktioniert über den Kopf. Ne? Vieles ist so, gesteuert über das Gehirn und der Rest wird manchmal gar nicht so wahrgenommen. Und da hat man natürlich dann mal die Möglichkeit, also in so einer Meditation oder Traumreise oder bei so einer Atemtechnik, auch mal so ein Gespür für den eigenen Körper zu entwickeln und auch so die Verbindung zum eigenen Körper einfach zu haben. Und je besser man seinen Körper kennenlernt, desto besser geht es einem eigentlich. Es tut ja auch gut. Ne? Also man merkt ja auch nach so einer Meditation, man fühlt sich echt super. Oder was natürlich bei Kindern auch hilft, ist Sport, ne? Bewegung, Stressabbau. Aggressionen können dort abgebaut werden. Also das sind so Tipps, die man noch mitgeben kann.
Und auch beim Sport, das Selbstbewusstsein, das ist ja auch selbstbewusstseinsfördernd. Wenn du gewinnst oder wenn du dich durchsetzen konntest, ne, dann nimmst du dich ja auch dann sehr positiv wahr und nicht eben klein und ängstlich.
Genau, dass man nicht immer nur dieses Thema hat, Schule und dieses Thema, das sind deine Schwächen, sondern dass die Kinder halt auch in anderen Bereichen gefördert und gefordert werden. Und das wirkt sich natürlich dann wieder positiv aufs Selbstbewusstsein, aufs Selbstwertgefühl aus.
Aber welche Ängste haben die Kinder jetzt, also schulassoziierte Ängste? Mobbing ganz bestimmt kommt vor, Versagen, ja, also Prüfungsangst oder Versagensangst, was noch?
Ich würde mal sagen, im sozialen Kontext nicht aufgenommen zu werden, ist ein, also was dann, wenn die anderen, ne, drauf los ist, Mobbing. Und ich glaube, ich würde sagen, diese zwei Sachen haben wir im schulischen Kontext, was eng miteinander verknüpft ist. Wenn ich dazu neige, als Opfer dazustehen und gerne, warum auch immer, weil ich eine Brille habe und vielleicht eine schiefe Nase und leider vielleicht auch noch gut in Mathe bin, so, ja, dann, und die anderen immer auf mich drauf, kann es vielleicht auch dazu führen, dass ich irgendwann eben entweder genauso umschlage, ne? Also, ne, das ist miteinander, glaube ich, sehr verknüpft. Ja, ich weiß nicht, ob es noch andere Ängste gibt, aber ich würde es so runterbrechen.
Das dritte vielleicht noch, allgemeine Überforderung. Also, wenn ich jetzt hochsensible Kinder sehe, oder auch hyperaktiv sogenannte, die sind ja auch schon überfordert mit vollgestellten Räumen, voller Farbe, voller auffordernde Mittel, die da drin stehen. Und,
aber ich glaube, bei einem hyperaktiven Kind schlägt das nicht zwingend in Angst um, glaube ich. Da ist zwar die Aufmerksamkeit und vielleicht die Reizüberflutung extrem.
Also ich dachte, dass die dann gar nicht mehr so gerne zur Schule gehen und dann die Schule vermeiden und dass das dann auch so eine Angst vor Schule
ist. Ja, aber ich glaube tatsächlich, die Reizüberflutung an und für sich ist nicht das Problem. Dann ist eher wiederum das, was daraus sich ergibt. Das heißt, was macht mein Umfeld mit mir? Wie gehen die Klassenkameraden mit mir um? Wie gehen die Lehrer mit meinem Anderssein um? Das glaube ich, dass eher die Folge ist und dass ich daraus dann, okay, dann gehe ich halt nicht mehr hin, dann störe ich keinen, dann belaste ich keinen, dann habe ich meine Ruhe.
Ja, könnte sein, ja.
Ich habe diverse Bücher. Ich würde gerne ein Buch empfehlen.
Gerne.
Vielleicht kennst du das, Nadja. Und zwar sind das die Kapitän Nemo-Geschichten. Das sind Geschichten gegen Angst und Stress, Entspannungsgeschichten von einer Ulrike Petermann. Sie ist wohl Professorin für klinische Kinderpsychologie der Universität Bremen und hat dort dieses Buch entwickelt.
Und das sind immer kleine Geschichten, ja?
Entspannungsgeschichten. Genau, verschiedene Geschichten.
Kenne ich auch, so Mut.
Da wird also auch erklärt, warum ist es gut und was ist Angst, was ist Stress, warum sind Entspannungsgeschichten eben sinnvoll, was für die Eltern sozusagen als Gewinn daraus kommt und wie die also diese Geschichten aufgebaut sind. Und genau, eine Leitfigur, das ist der Kapitän Nemo. Und dann gibt es eben verschiedene, ja, so Ausflüge, die er macht, wo er eben mit Herausforderungen und sicherlich auch Ängsten zwangsläufig dann sich ja auseinandersetzen kann. Und die gehen im Schnitt, will jetzt mal nicht schwindeln, ach guck mal, 1 bis 2 Seiten, sind auch relativ kurze Geschichten, ein Einschlafritual. Das heißt, mit einer anderen Figur kann man sich vielleicht dann auseinandersetzen und identifizieren und dann Ideen und Anregungen kriegen. Ja, was macht der? Und die Helden, die es ja so gibt in der Welt, die helfen uns ja vielleicht auch ein wenig. Die zeigen uns, was möglich ist und was Stärke ist.
Zusammengefasst lässt sich also sagen, dass wir unser Kind damit unterstützen, wenn wir es erstmal ernst nehmen und dass ich mein Kind anerkenne in seiner Lebenswirklichkeit und Gefühlswelt. Trost spenden ist dann ein wesentlicher Aspekt. Und positive Affirmationen oder positive Glaubenssätze, ja, indem man das Kind bestärkt, ne, mit Kraftworten und Sprüchen oder so Steine für die Tasche oder eben Zettelchen für die Brotdose, die man mitgeben kann. Und wenn man ein ängstliches Kind hat, was maßgeblich also jetzt beeinflusst wird von Angst im Schulalltag, mehr oder weniger, ne, also von Sorge bis Panik, ist es einem geraten, die Schule mit ins Boot zu holen und die Erzieher und Lehrer aufzuklären, oder? Was mit dem Kind los ist, damit das Kind nicht in falsche Schubladen gesteckt wird und alle sich fragen und alle eben nicht wissen, was mit ihm los ist. Ja, was können wir noch machen? Hat jemand noch eine positive Erfahrung oder Ideen, die in einer stressigen Situation oder eben bei einem ängstlichen Kind geholfen haben? Oder eben vielleicht, was darf man auf keinen Fall tun?
Also wenn man natürlich positiv miteinander redet, kann man erstmal nichts falsch machen. Also es reicht ja auch erstmal da zu sein, das Kind mal in den Arm zu nehmen. Also je nachdem, was man jetzt für eine Bindung zu dem Kind hat, wenn man jetzt eine nähere Bindung hat, kann man es auf den Schoß nehmen, wenn es noch ein kleines Kind ist oder ein jüngeres Kind ist. Oder man geht einfach auch mal in einen anderen Raum oder raus, also je nachdem, was man jetzt für Möglichkeiten hat an Räumlichkeiten, dass man sich mal einen kurzen Moment Zeit nimmt, dass das Kind merkt, okay, ich werde wahrgenommen, es ist jemand da für mich, ich darf jetzt traurig sein, ich darf Angst haben, ich darf weinen. Und oftmals ist es so, dass sich Kinder ja dann öffnen. Ne? Also ich habe die Erfahrung jetzt als Erzieherin im Kindergarten gemacht. Die Kinder weinen erstmal und das ist auch dann erstmal auch okay, dass man sagt, ja, ich habe gesehen, du bist jetzt traurig oder ich habe gesehen, du hast Angst. Komm, magst du mir mal erzählen, was los ist? Und ganz oft fangen ja dann Kinder irgendwann an, was zu erzählen. Manchmal können sie es auch gar nicht so genau sagen. Also die fangen dann vielleicht plötzlich beim Frühstück an zu weinen und man sagt, was ist denn los? Ich weiß nicht. Also das gibt es natürlich auch, ne, dass da plötzlich, ja, unvorhersehbar einfach das Kind traurig ist oder Angst hat. Aber Kinder können das meist schon sagen. Und ja, in so einer Prüfungssituation ist das natürlich schwierig. Also wir haben ja auch gelernt, keine Schwäche zu zeigen. Und wenn man da jetzt wirklich in so einer Abi-Prüfung ist, so als Heranwachsender, dann wird man natürlich da nicht sitzen und weinen. Also da wird man wahrscheinlich, ja, schweißgebadet da sein. Und vielleicht, wenn man irgendwann nicht mehr kann, dann ist einfach die Flucht das letzte Mittel und wird sagen, ich muss auf Toilette oder so und versucht dann da irgendwie den Bewegungsdrang und die Ängste da irgendwie loszuwerden, kaltes Wasser ins Gesicht oder
Kaugummi,
genau, oder die Treppe hoch und runter rennen, dass man wieder runterkommt. Es gibt halt auch oftmals Situationen, wo so Ängste auftreten, wo man denkt, oh, jetzt ist es aber gerade überhaupt nicht passend, ne? In der U-Bahn zum Beispiel. Wie will man da jetzt aussteigen und sagen, ich will mal in die frische Luft und will mal um den Baum rennen? Das geht ja gar nicht, ne? Also da, es gibt Situationen, da muss man irgendwie einen anderen Weg finden. Und da helfen natürlich auch so Atemübungen, ne? Oder halt auch so Achtsamkeitsübungen. Wenn man jetzt weiß, man ist vielleicht so ein Angstpatient, sage ich mal, dann hat man vielleicht irgendwas in der Tasche, was man dann in dem Moment mal in die Hand nimmt, einen Stein oder eine Muschel oder einen Handschmeichler, wo man dann den Fokus in dem Moment, wo so eine Panikattacke oder so eine Angstsituation kommt, dass man da sich so ein bisschen runterholen kann, dass man eine Atemtechnik einstudiert, die man ganz einfach umsetzen kann, egal wo man ist. Das funktioniert nicht immer, aber es hilft schon mal so ein bisschen, den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und natürlich in einer fremden Umgebung ist das noch mal extremer, dass wenn man dann keine vertraute Person in der Nähe hat. Aber das ist ja meist bei Kindern und Jugendlichen zu Hause oder in der Schule nicht der Fall. Also da sind ja meistens Leute da, die Vertrauenspersonen sind.
Okay, ich hätte aber dann noch eine super Idee für die etwas größeren. Liebe Leute, macht's euch hübsch. Also geht in eine Prüfungssituation. Ich würde sagen, macht euch schick. Lasst, dass es euch gut geht, dass ihr euch wohlfühlt. Also schön waschen, die Haare machen, schminken, alles, was dem Selbstwert hilft. Da sind wir doch in so einer Prüfungssituation schon viel, viel besser drauf, als wenn wir vielleicht 3 Tage nicht gewaschen haben, die Haare fettig sind und genau das, ne, so. Also ich würde vorschlagen, sie schön machen, oder?
Das ist dein Tipp.
Ja,
Ja,
ich finde,
okay, cool.
Wohlbefinden,
Ich habe auch einen Tipp.
schön machen.
Mein Tipp, was mir immer geholfen hat, ist ein Tag davor, ja, müsst ihr euch vorstellen, du kannst jetzt nichts mehr lernen. Das ist jetzt dein Gehirn, alles, was du vorher gelernt hast, das ist jetzt drin und mehr kannst du nicht machen. Das heißt also, mach jetzt was Schönes. Chill, geh ins Kino, vielleicht nicht unbedingt noch ganz viele andere Informationen, okay, aber mach einfach jetzt Stopp und entspann dich. Morgen ist die Prüfung. Es kann jetzt nichts mehr rein in den Kopf.
Ja, also ich finde auch tatsächlich so ein bisschen diese Selbstfürsorge ganz wichtig, ne? Dass man sich vielleicht den Abend vorher wirklich, ja, sich's gemütlich macht, vielleicht nochmal schön essen geht oder ja, am nächsten Morgen, dass man vielleicht sich das Lieblingstee mit in die Prüfung nimmt oder den besonderen Stift zum Schreiben oder das Frühstück ganz besonders schick gestaltet, also vielleicht auch für Eltern, die jetzt noch das Frühstück für ihre Kinder machen, dass man vielleicht, weiß ich, an dem Tag das Brot mit einem Herzchen aussticht und in die Brotdose macht, dass man einfach ja so ein bisschen Liebe und Zuneigung damit einpackt. Das hilft auch.
Und was auch hilft, wenn man jetzt ein Referat halten muss oder Gedicht aufsagen, diese Power-Gesten, oder? Also man, das kann ich gerne auch mal raussuchen und verlinken, aber man soll ja den Gorilla sich auf die Brust klopfen, ja, einfach so und sich gerade hinstellen, weil nur allein durch diese Gesten, die Gesten machen, wächst man gleich ein paar Zentimeter größer und fühlt sich auch wie so ein Gorilla quasi. Oder natürlich das Lachen, ne, dass das automatisch dann auch so ein bisschen die Stimmung erheitert. Kann ich gerne mal raussuchen, hilft auch.
Jetzt muss ich noch mal eine Fachfrage stellen. Heißt es nicht auch, wenn man singt, kann man keine Angst haben?
Ja, das habe ich auch schon mal gehört.
Ich habe es auch schon gehört. Also ist vielleicht in der Prüfungssituation ein bisschen blöde, wenn man dann anfängt zu singen, aber hey,
Im Kopf.
warum nicht genau? Also und wenn man alleine unterwegs ist, dann singen. Und ich glaube auch, um jetzt wieder ein bisschen so langweilig zu werden, Vorbereitung, gerade wenn es um Prüfungen geht, bei den Größen, Vorbereitung ist das A und O, ein gutes Zeitmanagement, eine gute Struktur. Das schafft wiederum Sicherheit und dann geht man vielleicht auch entspannter in die Prüfung hinein, weil man weiß, ich habe ja alles gegeben und was jetzt
Ja.
kommt, ist höhere Gewalt. Wenn wir es mal so runterbrechen.
Ja,
Das
was ich vielleicht noch so sagen würde als kleine, ja, als kleinen Schlusssatz, dass man sich halt vielleicht immer wieder sagt, dass die Ängste halt ein Teil von mir sind und dass man sie halt annimmt und ihnen ja die Hand so ein bisschen reicht und nicht immer so wegschiebt und versucht zu verdrängen, sondern dass man sie einfach ja annimmt und sagt, okay, du bist da, ja, du gehörst zu mir und das ist okay.
Ah, da fällt mir ein Buch direkt ein. Das heißt Fridolin, was machst du mit deiner Angst, glaube ich. Ein Kinderbuch von Kerstin Werner. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch, die Angst mitzunehmen und zu, ja, seinem Freund zu machen. Das werde ich mal verlinken. Dann, ja, Nadja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen
Sehr
Dank für die
schön, ja.
Zeit und für die Ratschläge. Vielen Dank natürlich auch Fritzi. Das war nun die sechste Episode von Starke Kinder brauchen starke Eltern. Am Mikrofon waren diesmal
Fritzi,
Nadja
und Caroline. Weitere Infos und alle hier gehörten Audiobeiträge findet ihr auch als Wortbeitrag auf der Internetseite lib-berlin.de.